An. Ich muss hier ein bisschen umräumen. Also hier oben wird umgeräumt, unten ist ja Jonas, wie ich eben gehört habe, da wird wahrscheinlich auch umgeräumt, vielleicht gibt es da auch Wasserspiele, um das Jonas authentisch darzustellen, ist halt dann hinterher ein bisschen überschwemmt mit dem Walfisch und dem Meer. Schauen wir mal, wie es nahe wird. So, das ist mein Bild, das, an dem will ich heute euch meine Predigt zeigen. Und was brauche ich? Den brauche ich. Und zwar geht es um die Predigtreihe aus dem Philipperbrief. Ihr erinnert euch, ich habe da im Herbst angefangen. Wir sind ja schon ein paar Kapitel vorangekommen. Und heute muss ich das Mikro näher rantun, so besser. Dann kann man da leise einstellen, das passt besser. Gell? Das sieht komisch aus, ich weiß auch nicht, egal. Ihr stört euch nicht daran, hört zu. Also, heute geht es um Philipper Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Und ich lese heute in der Luther-Übersetzung von 74, weil da so ein paar Schlüsselbegriffe vorkommen, die ich hier aufgreifen will. Und die Überschrift lautet: Warnung vor Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit. Gesetzesgerechtigkeit, also seine Gerechtigkeit aus dem Gesetz, aus dem Tun, aus der eigenen Leistung herausnehmen. Und ich beginne mit dem Text, da heißt es, Paulus schreibt weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Und jetzt kommt wieder dasselbe, was er vielleicht bei anderer Gelegenheit schon oft gesagt und gepredigt oder geschrieben hat. Und jetzt kommt es ein bisschen deftig, da schreibt er, nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und um Christi Jesu rühmen und nicht verlassen auf Fleisch. Wir uns nicht verlassen aufs Fleisch. Das muss ich ein bisschen erklären, damit man da in die Denke von dem Paulus hineinkommt. Und zunächst einmal, ja, heute ist ein bisschen ein unangenehmes Thema mit falscher Lehre, mit Gesetzesgerechtigkeit, mit Irrlehrern und so weiter. Aber ihr werdet sehen, eigentlich leuchtet das Evangelium umso deutlicher und klarer heraus. Zerschneidung, Beschneidung ist ein bisschen ein Wortspiel, eine Verballhornung. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass es im jüdischen Glauben die Beschneidung gibt von Männern, von Jungs, ab dem achten Tage. Und das ist ein Ausdruck, ein Zeichen, dass dieser Mensch in das Volk Gottes mit hineingenommen wird. Durch die Beschneidung gehört er zu Gott. Die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel wird durch die Beschneidung symbolisiert und dargestellt. Und er macht daraus eine Zerschneidung und macht das ein bisschen negativ und will es verballhornen, weil dahinter steckt ja eine ganze Geschichte mit der Streitigkeit mit jüdischen Gesetzeslehrern, mit der Spaltung zwischen Evangelium, gerecht durch Glauben und gerecht durch Einhaltung von Gesetzen, diese Trennung. Und manche wissen aus der Apostelgeschichte, es hat da mal ein Konzil gegeben, wo man das geregelt hat. Es hat in vielen Gemeinden Streitigkeiten und Probleme, Spannungen gegeben zwischen sogenannten Judenchristen, die so ein bisschen an den alten Gesetzen festhalten wollten und gesagt haben unter anderem, ihr müsst euch beschneiden lassen, damit ihr wirklich zu Gott gehört, und der neuen Bewegung des Evangeliums in Jesus Christus durch den Glauben, bei dem auch viele sogenannte Heidenchristen dazu kamen, die eben durch ihren Glauben an Jesus in Kontakt, in Beziehung zu Gott und in das Volk Gottes hineingenommen wurden. Und dann ist hier der schöne Begriff Fleisch. Das schreibe ich mal hier hin. Im Fleisch. Und damit ist natürlich nicht der Braten heute Mittag gemeint und nicht solche Dinge, sondern das ist eine Metapher, ein Ausdruck für alles Weltliche, für alles Menschliche, für das, was eben unsere Natur unser Menschsein an sich ausmacht. Und er schreibt hier, und dass wir uns nicht verlassen sollen auf das Fleisch, und damit ist eben all die eigene menschliche Leistung gemeint. Das, was eben im Judentum durch die Einhaltung der Gesetze oder wir auch in unseren christlichen Gemeinden das manchmal so hineingeschwappt hat, wenn wir uns auf unsere eigene fromme Leistung etwas einbilden oder innerlich daran festhalten, dass wir halt in unserem Glauben in allen Dingen vorbildlich und sehr streng sind. Und manche kennen das vielleicht noch von früher, von manchen bisschen traditionelleren Gemeinden. Da war es wichtig, dass die Frauen keine Hosen tragen, ganz früher, oder dass man die Haare so macht, oder dass die Männer so und so gekleidet sind, oder dass man natürlich, und jetzt ist eine Grauzone, ein fließender Übergang mit lauter guten Sachen, die man aber auch falsch verstehen könnte, dass man natürlich jeden Morgen die Losung liest und ein Gebet spricht, wehe, wenn nicht, dann passiert hier vielleicht was. Oder dass man regelmäßig Sachen im Glauben vollzieht und da ein fleißiger, vorbildlicher Christ ist, mit dem Hintergedanken, nur wenn ich das alles vollbringe, im Fleisch, eigene Leistung, nur dann bin ich bei Gott angenommen. Das ist so ein bisschen damit gemeint, und im Fleisch ist also die Welt, in der die Menschen leben. Da gibt es diesen sehr bekannten Satz aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14, wo es von Jesus heißt, das Wort wurde Fleisch. Gott selber aus der geistlichen Dimension ist in diese Welt hineingekommen, um die Verbindung zwischen der Welt durch Jesus Christus zu Gott zu erschaffen. Also er ist in unsere Leistungsgesellschaft, in unsere menschliche Denkweise hineingekommen. Jetzt lese ich weiter ab Vers 4. Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Und jetzt fängt Paulus an, ein bisschen anzugeben. Also er listet jetzt mal seine Verdienste auf im frommen Lager. Ihr merkt schon, dahinter sind die Konflikte und Streitigkeiten von Leuten, die eben in der frommen Szene mit ihrem Fleiß, mit ihren Eigenschaften, mit ihrem Können, mit ihren Selbstdarstellungen besonders gut ankommen. Und Paulus, der sagt, nee, auf das kommt es ja gar nicht an. Aber damit er diese Menschen irgendwie ansprechen kann, sagt er, was er alles auf dem Kasten hat. Und das ist nicht wenig. Paulus schreibt, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Also in dieser gemischten Gemeinde sagt er, wenn meine Diskussionspartner, die das mit dem jüdischen Gesetz so machen, wenn die sagen, man müsste doch alles dessen das aufführen, dann hört mal her, ich bin der Beste unter denen, die alles aufzählen können. Also wenn, dann wäre ich euer Held, weil ich habe das alles aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, also einer, der besonders im guten Sinne, sage ich mal, fromm war oder leistungsfähig oder hingegeben oder fleißig im Glauben, vorbildlich. Und in diesem Sinne wünsche ich mir natürlich, dass auch ihr alle irgendwie Pharisäer seid, im Sinne von sich anstrengen, sich eifern, sich Mühe geben, aber nicht darauf bauen. Das ist nicht unsere Grundlage des Evangeliums. So schreibt Paulus, und er war ein Eiferer, ein Verfolger der Gemeinde nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. An einer anderen Stelle zählt er auf, dass er sogar ein Schüler des Gamaliels war, ein ganz berühmter theologischer Lehrer der damaligen Zeit. Kann man vielleicht vergleichen, wie wenn heute einer sagt, ich bin nicht nur von irgendeiner Uni studiert, sondern ich komme von Harvard-Uni, aus Elite-Universität, von sonst woher. Also wenn man auf Gesetzlichkeit setzen würde, ist er einer von den, ich sag mal, ersten 2-3% an der absoluten Spitze. Er würde alle ausstechen, die es mit ihm aufnehmen wollten, auf der Ebene von Rechtschaffenheit und Gesetzlichkeit und Gebote einhalten und ein vorbildlicher Gläubiger sein. Da wäre der Paulus also derjenige, der sie eigentlich alle übertreffen würde. Ja, der Paulus kann also angeben mit seiner Glaubensleistung, so wie wir Menschen auch nicht ganz frei davon sind. Manchmal kommt es auch, irgendwie sind wir Menschen anscheinend so. Manchmal kommt es auch in uns so hoch, lieber Gott, ich habe doch das und das getan und ich habe doch immer regelmäßig gebetet und in der Bibel gelesen und und er hat sogar, Paulus war ja oft auch Opfer von Christen, von Glaubensverfolgung und so und so. Und dann hat man unbewusst, ich glaube, wir wagen es schon gar nicht richtig zu denken, aber irgendwie ist in uns Menschen drin, da meinen wir, ja, wenn ich jetzt so viel gebracht habe, Gott, dann musst du mir jetzt auch helfen, weil ich ja so ein super anständiger, vorbildlicher Christ war. Dieses Denken ist ein bisschen in den Gemeinden und auch manchmal bei uns, vielleicht entdeckt ihr es manchmal oder erkennt es. In Klammern, ich könnte da auch noch was dazu beitragen. Wie ich ein junger Student war, am theologischen Seminar, damals noch in Hamburg, hat man sich so kennengelernt und dann haben die einen erzählt, dass sie mit ganz vielen berühmten Leuten verwandt sind aus dem Baptismus, aus der baptistischen Bewegung und wen sie alles kennen und so weiter und so fort. Und ich konnte wenigstens sagen, ja, aber ich bin mit einer Frau verheiratet, ich habe in eine Familie geheiratet, die schon in fünfter und sechster Generation bei den Baptisten ist. Meine Vorfahren von meiner Frau, ich bin immer angeheiratet, aber irgendwie kann ich das auch auf mein Konto vielleicht verbuchen. Die waren schon 1800 sowieso in Stuttgart-Feuerbach, einer der ersten Gemeinden in Baden-Württemberg, noch von Unken persönlich gegründet, vielleicht sogar von ihm getauft. Und also da auf dem Gebiet hätte ich auch ein paar Punkte zu sagen. Aber das mit, wer hat mich getauft, von wem bist du getauft worden, oder der ist nicht so wichtig, das hatten wir ja schon mal an anderer biblischen Stelle, dass so ein Denken irgendwie vorkommt bei Menschen, manchmal auch bei uns, aber das Evangelium an dem total vorbeiläuft. Und dann schreibt der Paulus, um dieses Thema nochmal richtig krass abzuhaken mit dieser Gesetzesgerechtigkeit. Ich fühle mich vor Gott angenommen und gerecht und gut, weil ich und das alles vorweisen kann. Und dann sagt er ab Vers 7, aber was mir Gewinn war, im jüdischen Denken waren das alles Pluspunkte und alles Gewinn. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck. Das sind krasse Aussagen, gerade von ihm. Das ist so, wie wenn heute jemand den Nobelpreis bekommen hätte und würde den zurückgeben und sagen, der bedeutet mir nichts, den gebe ich wieder zurück, den will ich nicht haben. Das ist alles überflüssiger Nonsens, den Nobelpreis zurückgeben. So ungefähr könnte man das hier vergleichen. Auf das ich Christus gewinne, das ist das Allerwichtigste. Und die anderen Dinge lenken bloß ab und ich in ihm gefunden werden, in ihm, in Christus. In Christus, das ist das Wichtigste, dass ich in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seines Leiden und so seinem Tod gleichgestellt werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. So der restliche Text von der heutigen Predigt. In ihm, in Jesus Christus und weiter unten Glaube an Christus. Mit diesem Glaube an Christus im Griechischen, die Begriffe, die da stehen, sind ein bisschen, kann man mehr so den Akzent drauflegen oder so. Und vielleicht hat Luther, hätte auch anders übersetzen können, er hätte auch sagen können, durch den Glauben in Christus, weil das diese Gedanken hier wieder aufgreift. es geht eben darum, dass ich nicht glaube an das Fleisch und an all die guten Dinge, auch noch nicht mal glaube an die Auferstehung. Ich schreibe das jetzt mal hier hin. Sondern dass wir glauben in Christus, in ihm. Der Unterschied liegt daran, Glaube an die Auferstehung, das ist ja das Wichtigste in unserem Glauben, das kann man auch unbeteiligt machen. Es gibt viele Menschen, die an Gott glauben, die glauben, dass es einen Gott gibt, sind aber trotzdem nicht in Jesus Christus, sondern haben das nur so ganz intellektuell angenommen, ja, es gibt einen Gott, glaube ich dran, ohne dass es sie persönlich berührt. Bis dahin, das ist jetzt auch wieder eine krasse Aussage im Neuen Testament, dass es einmal heißt, ja, der Teufel glaubt auch, dass es einen Gott gibt. Da sind sich alle einig. Aber dass wir den Glauben in Jesus Christus haben, in ihm sind, zu ihm gehören, darauf kommt es ihm an, in seiner Spannung zwischen Gesetz und Evangelium, zwischen dem Glaube aufgrund eigener Gerechtigkeit im Fleisch oder Glaube in Jesus Christus, dass wir zu ihm gehören und bei ihm frei sind. So wie Jesus in seinem berühmten Gleichniswort vom Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er sagt, ihr seid die Reben und bleibt in mir und ich bleibe in euch. Also das in Jesus sein, miteinander verbunden sein, dieses persönlich dazugehören, hineingenommen sein in Jesus Christus. Das ist das Entscheidende, das ist das Evangelium und das andere ist sachlich, neutral und eher menschlich im Fleisch. Was hat es auf sich damit, in Christus zu sein? Paulus erwähnt es am Ende des Textes, ich habe es vorhin vorgelesen, ich komme am Ende auch nochmal dazu. Und er schreibt eben, dass er ihn erkennen möchte in der Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seines Leidens erleben möchte und so auch seinem Tod gleichgestellt werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das heißt, mit anderen Worten sagt er, es geht nicht um darum, was ich alles selber für richtig halte und so weiter, sondern dass ich quasi an dem Tod Jesu beteiligt bin und damit auch an seiner Auferstehung beteiligt bin. Nicht nur, dass ich das intellektuell anerkenne, sondern dass ich da in Christus dazugehöre. Also Paulus sagt, es geht noch nicht mal um mein Leben oder um mein Sterben oder mein Tod, sondern ich glaube ja an die Auferstehung, dass ich eben in Christus bin, zu ihm gehöre. Und er identifiziert sich dadurch mit Jesus. Deswegen schreibe ich das auch nochmal dahin. Er spricht die Identität an. Paulus sagt eigentlich hier, er möchte ganz mit Christus verbunden sein und seine eigene alte Identität aufgeben, seine alte Identität, wo er so ein Elitegläubiger des Gesetzes war. Das möchte er aufgeben, weil das bringt nichts. Und das menschliche Sein ist auf dieser Ebene nicht in der Lage, besser zu werden und einmal so perfekt und heilig zu werden, dass es vor Gott bestehen kann. Also klar sollen wir Menschen, und ihr bitte auch, und ich gebe mir auch Mühe, in unserem Leben wachsen und reifen und auch in unserer Persönlichkeit, in unserem Glaubensleben, in dem, wie wir leben und handeln, sollen wir reifen und dazulernen. Aber wir werden erstens nie den Stand erreichen, dass wir mal perfekt sein werden. Und zweitens, so gut das ist, vor Christus bringt es uns dem Heiligtum nicht näher. Und wir sind bei Jesus nicht deswegen angenommen, weil wir uns so viel Mühe geben, sondern weil wir uns im Glauben auf Jesus Christus verlassen und in ihn fallen lassen. Ich kann ja so viel an Christus glauben, wie ich will. Jetzt habe ich auch ein bisschen krass ausgedrückt. Paulus sagt, und dieses Ich will, ich kann, ich leiste, ich bin der besonders gute Christ, all das muss sterben und es gibt keinen Weg, das zu verbessern und diese eigene Natur perfekt hinzukriegen, dass es vor Gott bestehen kann. Und deswegen muss das alles sterben, damit das Neue in Jesus Christus leben kann. Manche hören darauf schon die Metaphern, die Begriffe aus der Taufe, wie wir sie letzten Sonntag beim Taufgottesdienst gehabt haben. Der alte Mensch muss sterben und mit Christus sterben, mit Christus begraben sein, mit Christus auferstehen. All das spiegelt sich hier im Philipperbrief wieder. Und wenn ich bereit bin, diesen Weg zu gehen, dann ist es ja der Weg, dass ich eben mit Christus sterbe, mit ihm so verbunden bin. Das ist natürlich ein Weg des Vertrauens, ein Weg, dass man sich fallen lässt in die Hände Gottes und sich nicht festhält an dem, was man alles an guter, frommer Leistung bringen kann. So nach dem Motto, das hört man manchmal bei Beerdigungen oder bei anderen Sachen, das war doch so ein guter Mensch, der hat doch nie was Böses getan, dann muss Gott doch den annehmen. Oder warum lässt Gott so etwas zu, der hat doch nur Gutes verdient. Das ist alles das menschliche, fleischliche Denken. Und Paulus sagt, das bringt nichts, das lenkt bloß ab, das führt in die Irre, in die Gesetzesgerechtigkeit. Weg damit, ist mir wie Dreck, obwohl ich der Beste war auf dieser Ebene. Entscheidend ist, dass wir in Christus sind. Und für mich persönlich, für uns natürlich immer die Frage, ob wir bereit sind zu so einem Vertrauen. Weil Jesus zwingt uns ja nicht. Er lädt nur ein. Auf die Freiwilligkeit der Liebe wartet er. Wenn wir von innen heraus selber uns entscheiden, diesen Weg zu geben, und Jesus lädt uns ein, in seiner Liebe das eigene loszulassen, fallen zu lassen, damit wir uns ganz in Jesus hineinbegeben. Also lass dich selber los, bemühe dich nicht weiter, Gott etwas zu beweisen. Und dieses Ich im Fleisch mit der starken Leistung und mit der Arbeit, auch geistlichen, religiösen Arbeit, loslassen. Und so klagt er auch eben in den ersten Versen, die ich zu Beginn gelesen habe. Er klagt über die, die von der Zerschneidung, von der Beschneidung reden, weil in deren Konzept, in deren Regel, in deren Denke steckt eben das, was man alles vorbringen kann. Beschnitten, Abstammung, zu wem gehöre ich, wer war mein Lehrer, von wem bin ich geprägt worden, was leiste ich alles, was tue ich alles und so weiter. Die fromme Leistung. Loslassen. Das Leben hat uns ja, also unsere ganze Welt, die Bibel sagt dazu Fleisch, unsere Menschheit hat uns ja darauf trainiert, dass Leistung im Vordergrund steht und dass wir was tun, damit wir dann zufrieden sind nach unseren eigenen Maßstäben. Ich sage es nochmal, ich predige jetzt nicht das Faulsein. Und ich predige es nicht, dass man sich nicht mehr Mühe geben soll. Im Gegenteil, bitte gebt euch Mühe in eurem Leben, Christus ähnlicher zu werden. Aber lasst los, das vor Gott als Beweis oder als Argument oder als Begründung herzunehmen, dass ihr deswegen doch was verdient habt, als Gegenleistung. Paulus predigt lieber, ich bin jemand anders, weil ich in Christus bin und nicht mehr in mir. Und dass wir auch an diesem in Christus teilhaben können. Denn es ist doch so, wenn ich vom Fleisch her denke, selbst wenn ich an Gott und die Auferstehung und so weiter glaube, aber wenn das auf dieser fleischlichen Basis bleibt, dann bleibt ja bestehen, dass ich mir immer überlege, habe ich heute auch schon genug gebetet? Oder habe ich auch genug Bibelkenntnis? Bin ich auch gut genug? Habe ich alles gut eingehalten? Und schon sind wir wieder bei uns selbst. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Also wenn wir auf diesem Gesetzlichen, auf den Leistungsbringen, wenn wir uns darauf verlassen, dann landen wir doch immer wieder bei uns selber mit der Frage, habe ich genug getan? Oder vielleicht, oh, heute war ich aber besonders toller Christ und ich habe es verdient. Und immer landen wir wieder bei uns selbst. Bei dem Ich in Christus, wenn das unsere Identität ist, dann landen wir tatsächlich direkt in Jesus Christus und sind von ihm geprägt und sind von ihm erlöst und angenommen, so wie wir sind. Nicht aufgrund eigener Leistung, sondern weil wir uns im Vertrauen, im Glauben auf ihn verlassen und in ihn hineinfallen. Ja, das mit dem Kreuz, das ich da gemalt habe und auch mit der blauen Farbe, das habe ich mir gedacht, das ist auch nochmal eine Erinnerung an letzten Sonntag mit der Taufe, blau, blau wie das Wasser, um eben auch das nochmal hier den Anknüpfungspunkt zu sehen und auch das sich in Gott fallen lassen, ganz im Vertrauen in Jesus hineinbegeben, in seinen Tod, ist ja wie, wenn man im Taufwasser steht und sich fallen lässt. Ich stehe zwar ja da und ich versichere den Täuflingen immer, dass ich sie halte und wieder hochnehme, aber vom Prinzip ist es, ich lasse mein Leben los und tue mich Gott anbefehlen und lasse mich in seine Hände fallen, in Jesu hineinfallen, im Vertrauen auf ihn, dass er für mich gestorben, begraben und auferstanden ist. Und dann in Jesus Christus. Das heißt ja, dass ich jetzt zum Beispiel in allem, was ich tue, mit Christus verbunden bin oder aus ihm heraus handle. Also wenn ich jetzt als Pastor für jemanden bete, vielleicht sogar die Hände auflege, dann ist es ja wie wenn Jesus selbst, also klar, es ist schon meine Hand, aber er ist irgendwie dabei und er handelt durch mich hindurch. In Christus, das ist wie ein neuer Lebensraum, den wir da betreten. Das hat einen Einfluss auf unser Selbstwertgefühl, auf unsere Identität, weil wir uns in Jesus Christus auf ihn berufen und in ihm verbunden sind. Das macht etwas mit dem, wie wir miteinander singen im Lobpreis, dass wir eben nicht Lieder singen, manche laut, manche leise, manche richtig, manche falsch, ich eher falsch und ich bin auch nicht so laut. Ich hätte aber lieber, dass ihr ganz laut seid und vielleicht auch noch richtig. Aber das Entscheidende ist, dass wir in Christus, in seiner Gegenwart sind, mit ihm gemeinsam diesen Moment in Christus, in seiner Gegenwart mit Liedern, mit Musik, mit Gesang, mit unserem ganzen Sein in ihm ausfüllen. Anderes Beispiel, wenn Menschen um ihres Glaubens willen angegriffen werden, verbal oder tätlich, Angriffe gegen mich sind ja dann auch immer Angriffe gegen Christus selber. Und jetzt wird manchen von euch das gleich einfallen. Wie war das bei Paulus vor Damaskus? Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Sagt Jesus zu ihm. Er hat doch die gläubigen Christen verfolgt. Genau das spiegelt sich ja wieder. Es ist, wenn wir in Christus sind, betrifft es eben Jesus selber auch. Oder eben in der Taufe. Die Taufe, die ja ein Symbol, eine Symbolhandlung für mein Sterben, für meinen Tod ist. Das Wasser ist ja symbolisch, steht für den Tod. Aber dann auch verbunden in Christus. Ich werde in Jesus Christus hineingetauft und mit ihm werde ich auferstehen. Vielleicht kann man es auch vergleichen wie mit einem Kleidungsstück, mit einem Mantel. Und auch diese Formulierung kommt in einem der Briefe vor. Christus anziehen wie einen Mantel, wie den neuen Menschen anziehen, wie man einen Mantel anzieht. Und dass wir eben so in Christus sind, wie in diesem neuen Mantel. Und auch so gesehen und wahrgenommen werden. Ich habe ja auch so einen besonderen, einen Anorak mit so einer besonderen Farbe und Terrakotta. Und wenn die Dage und ich, wenn wir in der Fußgängerzone oder in der Stadt und schon von Weitem, wenn wir uns verabredet sind, ich glaube, als erstes erkennst du die Farbe von meinem Mantel und denkst, ah, das muss der Jürgen sein. Und so ist es dann, wenn wir näher zusammenkommen. Und ihr seid eingewickelt. Ihr habt das neue Kleid in Christus, den Mantel Jesus Christus angezogen. Und von Weitem sieht man schon Christus, Jesus Christus. Ach, und da steckt ja die Luster drin. Oder du Matthias, oder du. So ist es gedacht, anziehen Jesus Christus, wie ein Mantel in ihm sein. Das war ja auch das Ziel von der Schöpfung und von dem ganzen Erlösungsweg, dass die Trennung zwischen Himmel und Erde, die Trennung zwischen dem lebendigen Gott und dir überwunden wird, aufgehoben wird. Und deswegen das Evangelium, das uns einlädt, so wie Paulus zu sagen, das, was vorher war, ist bedeutungslos. War es nun negativ oder positiv? Es ist vor Gott bedeutungslos. Alles, was ich kann, was ich will, meine Ziele, meine Wünsche, lasse ich los, weil Jesus besser ist. Es ist besser, in Jesus Christus zu sein. Er ist so viel größer und herrlicher, die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus und in ihm zu sein. Das ist das Evangelium, sich in ihn fallen lassen zu dürfen, ohne Vorbedingungen, ohne Regeln und Gesetze einhalten zu müssen. Paulus, für ihn ist es so wichtig, dass er sogar sagt, obwohl ich so ein super frommer Elitegläubiger war, zählt das alles nicht, ich lasse alles los. Entscheidend ist, in Jesus Christus zu sein und in ihm gefunden zu werden. Denkt nochmal an die ersten Kapitel des Philipperbriefes, an die ersten Predigten aus dieser Reihe. Da hieß es, Leben ist für mich Christus. Dieses Leben ist Christus und das ist, deshalb ist Sterben mein Gewinn, weil möglichst wenig von mir, Paulus, von mir als Mensch übrig bleiben soll, damit Jesus umso größer wird in meinem Leben, in meinem Dasein. Nochmal als Schlussvers, Verse 10 und 11. Er schreibt, ihn, Jesus Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestellt werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist doch das beste Gegenargument gegen Irrlehrer, gegen falsche Lehrer, gegen Verführungen, dass es sich lohnt, alles auf diese eine Karte, auf Jesus Christus zu setzen und sich in ihn hineinzubegeben, hineinzufallen zu lassen, im Vertrauen, sogar mein Leben bis in den Tod hinein, in Jesus Christus hineinfallen zu lassen. Amen.